Okay, ja, ich freue mich, mal wieder bei euch zu sein. Ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her. So im Juli letzten Jahres war ich das letzte Mal hier. Die Zeit vergeht wie im Fluge, finde ich. Ich glaube, da können einige zustimmen. Aber ich freue mich heute, genau, wieder hier bei euch zu sein. Und ich würde zum Anfang jetzt kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott der Begegnung bist. Wir denken zurück an die ersten Menschen, die du geschaffen hast. Du warst unterwegs mit ihnen, von Angesicht zu Angesicht. Und es hat sich bis heute nicht geändert, dass du uns begegnen möchtest und dass du uns auch heute Morgen begegnen möchtest. Und ja, ich bitte dich, dass du jetzt einfach durch meine Worte sprichst, Jesus, dass du durch dein Wort selbst sprichst und ja, dass wir dir heute Morgen begegnen dürfen. Dass wir neu begeistert sein dürfen, dass wir sogar noch mehr begeistert sein dürfen als unser allerbester Traumurlaub, einfach durch die Begegnung mit dir, weil du so viel größer und so viel wertvoller bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Genau, eure Themenreihe ist ja Traumziele. Und ich habe mir so überlegt, von welcher Geschichte erzähle ich? Von einem schönen Urlaub oder schönen Traumziel, das ich mal hatte. Wir waren ja in Australien schon unterwegs, Brasilien, aber nein, das ist es nicht. Es ist näher zu der Heimat, näher in Deutschland. Und die Geschichte hat sich ungefähr zugetragen vor 17 Jahren. Das war unser erster gemeinsamer Urlaub von meinem Mann Jeremy und mir, abgesehen von unserem Hochzeitsurlaub. Und es ging, wenn wir mal das Bild machen. Weiß jemand, wo das ist? Nah an der Heimat. Ich hoffe, das Internet hat nicht gelogen. Das habe ich aus dem Internet gezogen. Das Schwäbische Meer sollte das sein, der Bodensee. Könnt ihr das bestätigen, dass es der Bodensee sein könnte? Okay, genau. Es ging an Bodensee. Und es war eine sehr stressige Zeit, nicht weil oder auch weil es das erste Ehejahr war. Die sind ja oft herausfordernd. Aber zusätzlich, weil ich gerade im Referendariat war. Genau, ich habe Lehramt studiert und zwar mein erstes halbes Jahr im Ref. Und wir haben gedacht, Pfingstferien. Gehen wir mal weg, an Bodensee einfach raus. Wir haben uns wirklich drauf gefreut, auf diesen Urlaub und dieses schöne Traumziel in unserer Nähe. Und dann kam doch alles anders als erwartet. Kennt es jemand, dass ihr mal so euch vorgestellt habt, so wird es sein und man hat sich alles so schön ausgemalt, jetzt in Bezug auf Urlaub? Und dann ist es doch so ein bisschen anders, als man sich das vorgestellt hatte? Ich sehe ein paar Leute, die da nicken. Ja. Genau, bei uns war das auch so. Und zwar, wie gesagt, ich war im Ref, der Jeremy war sein erstes Jahr in Deutschland, hat eine deutsche Schule besucht, einen Deutschkurs besucht. Dadurch hat er auch so ein Ticket, so ein Busticket, Bus und Bahn. Und wir haben entschlossen, okay, benutzen wir doch dieses Ticket und fahren an diesen Bodensee. Und als dann die Ticketkontrolle kam, hat sich herausgestellt, dass man eben nicht eine Extraperson mitnehmen darf, wie wir angenommen hatten. Ich habe gedacht, ich fahre einfach mal da nett mit. Und sie hat uns dann freundlich gebeten, bei der nächsten Stelle auszusteigen. Okay, ging schon mal los auf diese Art und Weise. Wir sind noch nicht mal an dem Ziel angekommen, aber kein Problem. Wir haben es dann auf andere Art und Weise geschafft, dorthin zu kommen. Irgendein netter Fahrer hat uns mitgenommen. Aber dann sind wir dort angekommen. Und genau, ich hatte mir vorgestellt, der Jeremy hatte das gebucht, so unser erster gemeinsamer Urlaub, hatte mir da was richtig Schönes vorgestellt. Kommen wir an auf so einem ganz abgelegenen Campplatz, der lauter Holzhütten hatte. Und in dieser Holzhütte, unsere Holzhütte, die fast so groß ist wie der Jeremy selbst, war nichts anderes drin als ein Etagenbett. Das Ding war leer aus Holz und ein Etagenbett. Und wir waren so, ich war so, oh, okay, schön. Und dann irgendwie hatte er davon gesprochen, dass es da auch so Bötchen gibt, wo man dann da fahren kann. Und ich habe gedacht, nachts dann oder abends auf dem See, ganz romantisch und so weiter. Das erste Ding an der Rezeption frage ich, ja, was ist mit den Booten? Ja, Boote gibt es nicht. Die dürft ihr nicht benutzen. Und ich war so, ja, toll. Alles anders, wie ich mir das irgendwie so vorgestellt hatte. Und ich glaube, so ging es auch den Akteuren in unserer heutigen Geschichte. Die waren auch an einem See oder besser gesagt auf einem See unterwegs. Weiß jemand, was das für ein See ist? Ja, genau, gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten in der Bibel, gell? Redet man Bibel und See, denkt man an See Genezareth. Genau, es ist der See Genezareth. Und die Leute dort, die waren nicht zum Ausruhen da, wie damals ich, um mich von der Arbeit auszuruhen, sondern sie waren da, um zu arbeiten. Und vielleicht habt ihr jetzt schon so eine Idee, um welche Geschichte es sich handeln könnte. Es geht um Lukas 5, 1 bis 11. Und ich lese es zuallererst mal vor. Und ich lade euch ein, auf dem Bild sieht man ja, nochmal zurück, auf dem Bild sieht man ja nicht so viel außer einen See. Und stellt euch einfach vor, dass dieser See jetzt mit Leben gefüllt wird, während ich diese Geschichte vorlese. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon: Nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze Nacht lang hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon: Hab keine Angst. Von nun an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Eine bekannte Geschichte. Ich liebe diese Geschichte, weil diese Geschichte zeigt die verändernde Macht einer Begegnung mit Jesus. Und nicht nur verändernd, so eine kleine Veränderung, wie, oh, ich sehe, du hast deine Haare geschnitten, Veränderung. Sondern eine ganz komplette Umkrempelung des Lebens von Simon. Er ging in eine Richtung und nach dieser Begegnung geht er in eine andere Richtung. Und deshalb finde ich diese Geschichte so toll. Wir wollen uns nochmal gemeinsam diese Geschichte anschauen. Und zwar hatten die Männer, von denen hier gesprochen wird, drei Männer, die ganze Nacht lang durchgefischt. Sie haben hart gearbeitet und nichts gefangen. Sie sind offensichtlich K.O., kann man sich vorstellen, vielleicht verzweifelt, denn Fischen war nicht ihr Hobby, sondern es war ihr Lebensunterhalt. Und in diese Situation herein, in diese Szene hinein, erscheint Jesus. Und er erscheint, um das Wort Gottes zu predigen. Aber er erscheint nicht alleine. Er erscheint mit so einer riesigen Menschenmenge um ihn herum und sie drängten sich alle um ihn herum, um ihn zu hören. Aber es ist interessant, da ist so eine riesen Menschenmenge, Jesus ist da und die Geschichte zoomt rein auf eine Person. Die ganzen anderen Verse gehen um eine Person. Und zwar um Simon, der damals noch Simon heißt, später kennen wir ihn als Petrus. Und er war gerade dabei, sein Netz zu reinigen. Wahrscheinlich kann man sich vorstellen, nach dieser Enttäuschung in der Hoffnung, jetzt bald nach Hause zu gehen, sich schlafen zu legen, diese Enttäuschung hinter sich zu lassen oder sich zu überlegen, puh, diese Stelle hat nicht funktioniert, wo gehen wir morgen hin, wie geht's weiter? Und in diese Situation hinein unterbricht ihn Jesus. Kennt ihr das, von Jesus unterbrochen zu werden? Du bist gerade inmitten einer Situation, vielleicht inmitten einer Enttäuschung, inmitten des Beschäftigtseins, inmitten des Grübelns oder inmitten eines schönen Traumurlaubs und Jesus unterbricht dich. Kennt es jemand? Ich kenne das auch. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann und ich habe auch schon auf beide Art und Weisen reagiert. Die eine ist, man geht drauf ein und lässt sich unterbrechen. Und die andere ist, man ignoriert es und denkt, ah, nicht jetzt, das passt gerade nicht. Ich habe gerade andere Dinge auf meinem Schirm. Später, nicht jetzt. Ich kann mich mit beiden identifizieren. Ich denke, den meisten von euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Ich sehe leichtes Nicken. Petrus in dieser Geschichte, er lässt sich drauf ein, er lässt sich unterbrechen und er fährt nochmal, obwohl er jetzt eigentlich nach Hause gehen wollte, mit Jesus auf diesen See hinaus, Und gibt Jesus die Zeit, mit den Leuten zu sprechen. Wir wissen nicht, wie lange, gell? Wir wissen nicht, ob das jetzt so ein 5-Minuten-Impuls war oder eine Stunde Predigt, keine Ahnung. Petrus wusste es auch nicht, als er gesagt hat, ja. Aber sie gehen da raus auf dieses Meer oder auf diesen See und Jesus predigt. Und dann ist er fertig, am Ende angekommen. Und was sagt er zu Simon? Fahr weiter hinaus, dann wirst du viele Fische fangen. Und Simon entgegnet, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Das war die Realität. Das war seine Situation. Die ganze Nacht haben wir gearbeitet und haben nichts gefangen. Aber dann geht's weiter und ich liebe diesen Satz. Und er sticht jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, so heraus. Aber auf dein Wort hin. Aber auf dein Wort hin werden wir es nochmal versuchen. Es macht für mich eigentlich keinen Sinn. Fische fängt man nicht am Tag, Fische fängt man nicht im tiefen Wasser. Man fängt sie in der Nacht im seichten Wasser. Ich bin K.O., wir haben gerade die Netze gereinigt. Jetzt soll ich sie nochmal schmutzig machen und dann nochmal reinigen? Was werden die Leute denken? Ich bin ein erfahrener Fischer. Da ist eine riesen Menschenmenge, jetzt fahre ich da nochmal raus. Alle gucken zu, was passiert. Was, wenn es nicht klappt? Kennt ihr das? Menschenfurcht, was werden die Leute denken? Ich glaube, das ist ein richtig großer Einflussfaktor in vieler unserer Entscheidungen. Ich mache was nicht, was ich vielleicht machen sollte, denn es ist unkonventionell. Was werden die Leute denken? Oder ich mache etwas, obwohl ich eigentlich nicht sicher bin, dass ich es machen soll, weil es eigentlich gut aussieht, denn was werden die Leute denken? Ein Entscheidungsfaktor, der uns zu oft, würde ich mal sagen, uns alle, denke ich mal, also mich eingeschlossen, immer wieder beeinflusst. Was werden die Leute denken? Es geht nicht darum, was die Leute denken. Es geht darum, was Gott denkt. Und Petrus, wir wissen nicht, was in seinem Kopf vorging, ob er diese Gedanken hatte, wir wissen es nicht. Aber er kommt zu der Entscheidung, auf dein Wort hin werde ich es nochmal versuchen. Er ordnet sich Jesus unter und macht im Vertrauen genau, was dieser sagt. Und er wirft seine Netze aus, und er fängt so viele Fische, dass das Netz zu reißen droht. Halleluja. Ein Wunder ist geschehen. So viele Fische. Und als ich mir das so überlegt habe, war es mir irgendwie so, dieses Wortspiel so. Jesus, der das Wort ist. Im Johannesevangelium wird ja davon gesprochen oder wird Jesus beschrieben als das Wort. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Und das Wort in diesem Kontext kommt ja von dem Logos und kommt von dieser Idee in dieser Zeit mit dem griechisch-philosophischen Kontext. Die wussten genau, was Wort bedeutet, was Logos bedeutet. Das ist der Ursprung von allem, der Schöpfer, der Erhalter aller Dinge. Und ich fand es irgendwie so cool, das Wort, der Erschöpfer und Erhalter aller Dinge, spricht ein Wort und die Situation ist anders, weil er so viel Macht hat. Eine Situation wird verändert und, wie wir sehen werden, ein Mensch wird verändert. Als Simon Petrus das sieht, hat er einen Aha-Moment. Einen Moment der Erkenntnis und von diesem Moment an wird sein Leben in eine ganz andere Richtung gehen. Und ein ganz kleines Ding, was ich interessant fand, als ich das hier so durchgelesen habe, die ganze Zeit wird er als Simon beschrieben. Und hier ist das erste Mal, wo Simon Petrus gesagt wird. Und Petrus ist ja der Name, den Jesus ihm gibt, Fels. Und wir sehen hier schon so ein bisschen so einen Einblick, auf wo diese Richtungsänderung hinführen wird. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Eine totale Richtungsänderung. Und offensichtlich kann man sich vorstellen, wie Simon diese Situation hier wahrgenommen hat. Die Bibel sagt es uns auch. Er war voller Staunen. Eine andere Übersetzung sagt, was da dieses Wort im Kontext kann übersetzt werden wie starr vor Staunen. Also so, was ist da gerade passiert? Krass. Ehrfurcht erfasste sie. Und er kommt zu einer Erkenntnis in diesem Moment. Und das finde ich super interessant. Er erkennt auf der einen Seite, wer Jesus ist. Was für eine Macht dieses Wort Jesu hat, der das Wort ist. Und auf der anderen Seite kommt er zu einer Erkenntnis, wer er selbst ist. Weil seine Reaktion darauf ist, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Simon stellt fest, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, wer Jesus ist, und dem, wer er ist, und die Diskrepanz ist zu groß. Und er sagt, geh weg von mir. Ich bin es nicht wert. Ich bin ein zu großer Sünder. Und wenn wir uns das überlegen, stimmt eigentlich, gell? Die Sünde ist zu groß. Wir sind es eigentlich nicht wert, sozusagen. Die Sünde trennt uns von Gott. Und es sind nichts unsere Taten, nichts, was wir machen können, das uns diesen Zugang geben könnte. Aber wir sind es doch wert. Weil Jesus sagt, wir sind es wert. Und seine Gnade ist genug. Und aus Gnade macht er den Schritt. Und ich möchte hier einen ganz bekannten Vers jetzt lesen. Römer 3, 23 bis 24. Die uns zeigen, dass eigentlich geht es von uns aus nicht. Eigentlich ist da diese Diskrepanz, die zu groß ist. Aber Jesus macht den Schritt und er ermöglicht diese Brücke. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Es ist Gnade, ein unverdientes Geschenk, die den Einzelnen sieht und dem Einzelnen begegnet, ihn unterbricht und ihn herausruft. Jesus hatte Simon aus dieser gesamten Menschenmenge herausgepickt. Er hat gesagt, darf ich dein Boot benutzen? Er hat zu ihm gesagt, fahr hinaus, werf deine Netze aus. Er ist ihm aus Gnade begegnet. Warum? Weil er seine Geschichte neu schreiben möchte. Und auf die Erkenntnis hin, dass Petrus sagt, er hat ja die Wahrheit erkannt, ich bin zu sündig, sagt Jesus, hab keine Angst. Hab keine Angst, du brauchst keine Lösung für dieses Problem. Hab keine Angst, ich will dich, mein Ja zu dir steht. Hab keine Angst, ich habe einen Auftrag für dich sogar. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und auch hier sind wir heute Morgen einige Menschen, gell? Und ich möchte dir sagen, Jesus sieht dich. Er pickt dich heraus. Er will dir begegnen. Aber nicht nur dir begegnen, sondern er will dich beauftragen. Jesus hatte einen Auftrag für Simon. Und dieser Auftrag ist nur möglich durch Jesu Gnade, sein Wort und Simons Vertrauen und Gehorsam in der Nachfolge. Jesus sagt, hab keine Angst, du wirst Menschen fischen. Und das nächste, was wir lesen, ist, und sobald sie am Ufer angelangt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Krass, oder? Da war kein Aufschieben, kein, ja, mal schauen, vielleicht wenn die Zeit günstiger ist. Jesus sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Ja, vielleicht wenn die Kinder groß genug sind. Ja, vielleicht wenn ich in der Rente bin und Zeit habe. Ja, vielleicht wenn ich diese gesundheitliche Probleme überwunden habe. Jesus sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Und sobald sie die Möglichkeit hatten, ließen sie alles zurück und folgten ihm nach. Fast forward 3 Jahre. Wir sind an Pfingsten angekommen. Fehlt die Slide? Keine Ahnung. In der Kraft des Heiligen Geistes predigt Petrus das Wort. Und dieses Wort hat genau den gleichen Effekt wie damals bei ihm. Die Leute, die es hören, sagen genauso wie er damals. Jetzt haben wir es hier genau. Ich brauche Jesus und ich brauche seine Vergebung. Ich finde es so cool, vor 3 Jahren hatte Jesus angekündigt, du wirst eines Tages Menschen fischen. Und es war ein Weg des Lernens, ein Weg des Kennenlernens, ein Weg des Zweifelns, ein Weg der Enttäuschung immer mal wieder, ein Weg des Nichtsverstehens. Aber dann kommt dieser Punkt und in der Kraft des Heiligen Geistes macht Petrus genau das, wozu er beauftragt ist. Er gibt die Botschaft Jesu weiter. Und Menschen haben genau diesen Moment, den er hatte, diesen Aha-Moment. Diesen Moment, der das Leben von einer Richtung in die andere lenkt. ein Moment der Erkenntnis. Apostelgeschichte 2, 37 bis 38. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So cool. Er wurde zum Menschenfischer durch die Gnade Jesu Christi und die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich diese Geschichte liebe, weil in dieser Geschichte die verändernde Macht Jesus so deutlich wird. Es wird deutlich, was passiert, wenn Jesus einen Menschen unterbricht und dieser Mensch darauf reagiert und sagt: Auf dein Wort hin möchte ich es tun. Und dieser Mensch eine neue Erkenntnis davon hat, wie groß dieser Gott ist und eigentlich wie klein wir sind in dem Vergleich dazu. Er kam zu der Erkenntnis: Du bist heilig und ich bin eigentlich sündig. Und dann sehen wir aber weiterhin, dass Jesus sagt: Es ist kein Problem für mich. Hab keine Angst. Ich habe einen Weg. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich will dich gebrauchen. Ich will deine Geschichte neu schreiben. Die Frage kommt: Vertraust du mir? Lässt du alles los? Und das ist auch unsere Frage heute Morgen. Vertraust du mir? Ich meine, wir haben alle schon vorhin gesungen, dass wir vertrauen, dass wir fliegen wie die Adler. Und die ganzen Lieder waren eigentlich: Sei du der Mittelpunkt des meines Lebens. Ich will dir folgen, egal was auch immer. Wir haben es alle gesungen. Die Frage ist: Tun wir es? Vertraust du mir? Wie reagierst du darauf, wenn es konkret wird? Wie reagierst du darauf, wenn Jesus dich unterbricht und es eigentlich gar nicht reinpasst? Wie reagiere ich darauf? Wie sieht es aus mit unserem Vertrauen? Und 3 kurze Gedanken zu Vertrauen möchte ich noch sagen. Vertrauen zeigt sich nicht nur in Worten, wie wir es so schön gesungen haben, sondern in Taten. Und ich habe eine coole Geschichte gelesen, die das irgendwie so richtig schön verdeutlicht. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Mann kennt, Charles Blondin. Das war ein Seiltänzer im 19. Jahrhundert, ein sehr bekannter Seiltänzer. Und der hatte diese Show gemacht, dass er ein Seil aufgespannt hat über die Niagara-Fälle zwischen Kanada und den USA. Und er ist immer wieder da hin und her gelaufen, also drüber balanciert. Und zuerst einfach mal so, ja. Aber er wäre ja kein Showman, wenn es dann nicht immer schwieriger werden würde. Irgendwann dann mit verbundenen Augen. Irgendwann ist er in der Mitte stehen geblieben und hat einen Kopfstand gemacht. Ich glaube, ich würde es nicht mal mehr auf dem normalen Boden hinkriegen heutzutage. Und dann ist er mit so einem Schubkarren drüber. Und in dem Schubkarren waren Kartoffeln drin. Und die Leute haben gesehen: Krass, wow, er kann es. Und dann hat er die Menge gefragt: Glaubt ihr, dass ich einen Menschen hier hineinsetzen könnte und mit diesem Menschen hinüberfahren könnte? Und die Menge schrie: Klar glauben wir das, wir haben es ja gesehen, klar. Dann kommt die nächste Frage: Wer ist freiwillig? Wer setzt sich rein? Und plötzlich wurde es richtig still. Haben sie wohl doch nicht so ganz vertraut. Vertrauen zeigt sich nicht nur in Worten. Es zeigt sich eigentlich in Taten. Der zweite Punkt ist: Führt uns aus unserer Komfortzone heraus. Denn wir entscheiden uns, dem mehr zu vertrauen, was Jesus sagt, als das, was unser Verstand vielleicht in dieser Situation sagt. Vom Verstand her hat es keinen Sinn gemacht, da nochmal rauszufahren und nochmal die Netze auszuwerfen. Es gab 1000 Gründe, wo er sagen könnte: Ah, nee. Aber wenn Jesus es gesagt hat, auf dein Wort hin, dann werde ich es tun. Wichtig bei diesem Punkt ist natürlich, dass es tatsächlich Gottes Wort ist, gell? Weil manchmal machen wir Dinge und wir denken, vielleicht ist das Gottes Wort. Und dann sagen wir: Gott, warum hast du nicht, wenn es vielleicht gar nicht er war, der es gesagt hat? Und da sind wir bei einem ganz anderen Thema, wo ich heute jetzt nicht hingehe, was zu groß wäre. Wie weiß ich, dass es Gottes Stimme ist? Wie lerne ich seine Stimme kennen? Aber wir gehen davon aus, dass Gott spricht, dass du weißt, es ist Gottes Wort, dann hast du immer noch die Entscheidung. Mache ich es oder mache ich es nicht? Und es wird immer persönlich und zeigt sich immer in unseren Handlungen, in unseren Aktionen. Und ich gebe euch ein persönliches Beispiel von mir. Vor ungefähr, keine Ahnung, ein bisschen mehr wie einem halben Jahr oder so, habe ich schon mal an dieser Bibelstelle gepredigt bei uns in der Gemeinde. Und damals war es so irgendwie so, ich wusste nicht, wie ist die Reihenfolge, wie soll es sein. Und es war das erste Mal, dass ich mir die so ein bisschen näher angeschaut hatte. Worum soll es überhaupt gehen? Was ist überhaupt der Punkt dieser Bibelstelle und so weiter? Und ich war im Wald joggen und meine Gedanken waren so überall. Und es kam zu mir, ja, die Frage, die zentral ist aus dieser Stelle, über die ich sprechen möchte, ist, vertraust du mir? Und dann habe ich gedacht, ja, eine Geschichte von der Vergangenheit, die ich erzählen könnte, wo ich Gott mal vertraut habe. Es gibt ganz viele Geschichten, wo ich das erlebt habe, Gott hat was gesagt und ich habe es getan im Vertrauen hin und er hat gehandelt und ich war so, wow, krass. Aber dann war es so, kam so eine ganz leise Stimme in mir hervor und war so, vertraust du mir für diese Predigt? Und er hat mich herausgefordert, das war zum ersten Mal, dass ich es gemacht habe, bis jetzt auch noch nicht, nichts aufzuschreiben für diese Predigt. Gar nichts aufzuschreiben. Das war das Einzige, was ich aufgeschrieben habe, was ich mitgebracht habe. Und ich habe innerlich einen richtigen Frieden gespürt. Und ich habe die ganze Woche immer wieder diesen Bibeltext gelesen und habe es einfach Jesus hingegeben. Es ist einfach, über Vertrauen zu sprechen. Es ist was anderes, es zu praktizieren. Und als ich mit dieser Predigt fertig war, ich habe mich hingesetzt und ich war überwältigt von Dankbarkeit. Und habe gedacht, krass, Jesus, du hast es wieder getan. Du warst wieder treu. Und ich habe wieder einmal gelernt, ja, mein Vertrauen zu ihm ist, ich kann mein Vertrauen auf ihn bauen. Und ich habe wieder eine andere Facette von ihm kennengelernt. Und ich habe wieder gesehen, wie abhängig ich doch bin von ihm. Das Ergebnis des Vertrauens, wie auch bei Petrus, gell, ist ehrfürchtiges Staunen, ist so krass, Gott. Aber wir sehen es nur, wenn wir diesen Schritt gehen. Und der letzte Punkt, den ich dazu sagen möchte, ist, Gott ist treu. Deshalb können wir ihm vertrauen. Halleluja, Gott ist treu. Deshalb können wir ihm vertrauen. In seinem Wort steht geschrieben, Psalm 145, Vers 13. Der Herr ist treu in allem, was er sagt. Er ist gnädig in allem, was er tut. Und der Psalmist ist durch viele verschiedene Höhen und Tiefen gegangen und trotzdem kommt er zu diesem Entschluss. Der Herr ist treu in allem, was er sagt. Gehen wir zurück ganz am Anfang zu meiner Urlaubsgeschichte. Ich hatte mein Vertrauen auf Dinge gesetzt, die nicht so verlässlich waren. Auf positives Denken. Ja, ja, das Zugticket wird schon irgendwie funktionieren. Das dürfte schon passen. Hatte nicht gepasst. Vertrauen auf die Webseite, Boote und so weiter. Gab es auch nicht. Vertrauen in Jeremys Booking Skills. Unser erster gemeinsamer Urlaub, das wird bestimmt toll. Kleine Holzhütte. Wir enttäuschen uns manchmal selbst. Menschen enttäuschen uns. Aber Jesu Wort enttäuscht uns nicht. Es ist verlässlich. Und ich möchte mit einem Zitat enden von Corrie ten Boom. Und wir wissen ja, dass sie ganz viel Leid ertragen hat in ihrem Leben. Sie hat eine zentrale Rolle gespielt im Widerstand gegen die Nazis. Sie und ihre Familie haben Juden und Widerstandskämpfer aufgenommen bei sich zu Hause, um sie zu schützen. Sie selbst war im Konzentrationslager für 3 bis 4 Monate, wurde durch einen Verwaltungsfehler freigelassen. Da sieht man auch die Hand Gottes, gell? Und sie sagt, ich habe seine Gegenwart erlebt in der tiefsten, dunkelsten Hölle, die Menschen erschaffen können. Ich habe die Verheißungen der Bibel geprüft und glaub mir, man kann sich auf sie verlassen. Was für eine Zusage. Gott ist treu. Er ist vertrauenswürdig. Die Frage ist, vertraust du ihm und vertraue ich ihm? Und das zeigt sich in unseren Handlungen. Wo hat Gott zu dir oder zu deiner Familie oder zu euch als Gemeinde was gesagt? Und du hast es gehört, aber du hast es noch nicht getan. Dann ermutige ich dich heute Morgen und lade dich ein. Mach's wie Petrus, auf dein Wort hin. Und du wirst eine neue Erkenntnis von Gott bekommen, du wirst eine neue Erkenntnis von dir selbst bekommen und du wirst zum Staunen kommen. Amen. Ich werde beten und dann... Ich werde beten und dann werden wir noch gemeinsam ein Lied singen. Oh Jesus, ich danke dir so sehr, dass du vertrauenswürdig bist. Dass in dieser Welt, wo so viel Wanken ist und so viele Worte und so viel Reden, wo man manchmal nicht weiß, was ist, dass wir uns auf dein Wort verlassen dürfen, dass dein Wort Ja und Amen ist. Gott, und ich danke dir, dass du uns herausrufst. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst und dass du eine Berufung für jeden Einzelnen hast in verschiedenen Bereichen, Gott. Ich danke dir, dass unser Leben mit dir nicht irgendwie so, ja, wir kommen gerade durch, bis wir dann irgendwann im Himmel sind, sondern es ist ein Abenteuer mit dir, wo wir dich besser kennenlernen dürfen, wo wir bei dir von dir gebraucht sein dürfen und wo wir immer wieder zum Staunen kommen dürfen durch das, was du durch uns machen kannst, durch deine Kraft, durch deinen Geist. Danke, dass deine Verheißungen verlässlich sind. Und ich bitte dich in diesem Moment für Menschen, die genau wissen, dass du eine Verheißung ausgesprochen hast, aber die am Zögern sind. Wo der Verstand, die Vernunft oder Sorgen und Ängste oder Menschenfurcht zurückhält. Gott, ich bitte dich durch deinen Heiligen Geist, dass du einfach diese Bestätigung gibst. Wenn ich es sage, wird es gut sein. Wenn ich es sage, habe ich größere Gedanken, habe ich größere Pläne. Für dich und das, was ich durch dich machen möchte. Und so danke, dass du uns wieder immer wieder hinausrufst und immer tiefer hineinnimmst in deine Gegenwart. Amen.